Deutschlandfunk, Medias Res, das Medienmagazin.
Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung.
Guten Abend, Jens Söhring.
Mehr als sein halbes Leben saß Jens Söhring in den USA im Gefängnis.
Danach hat Jens Söhring im März 1985 die Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom umgebracht.
Eine Tat, die er bis heute abstreitet, den Mord an den Eltern seiner Freundin.
Er gesteht das auch zunächst. Aus Liebe, sagt er, als er sein Geständnis widerruft.
Im Herbst 2019 dann auf Bewährung entlassen.
Herzlich willkommen, Jens Söhring. Ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind.
Medias Res Spezial. Jens Söhring, die mediale Karriere eines verurteilten Doppelmörders. Ein Feature von Matthias Dell.
Mein Name ist Siegfried Stang, bin 66 Jahre alt, Kriminaldirektor im Ruhestand. Ich habe mir gedacht, mit meiner Berufserfahrung und an einem hochkomplexen Fall vielleicht kann ich da mit meinem praktischen Wissen vielleicht doch noch das eine oder andere herausfinden, was andere noch nicht herausgefunden haben. Denn das, was ich dazu las in den Medien, hörte sich relativ oberflächlich an.
Ich heiße Jens Söhring und ich bin verurteilter Doppelmörder, juristisch gesehen. Tatsächlich bin ich unschuldig. Im März 1985 wurden die Eltern meiner Freundin ermordet. Auf ganz schreckliche Art und Weise, also wirklich schlimm. Tatsächlich habe ich dann ein Geständnis abgelegt. Ich habe der Polizei gesagt, ich habe ihre Eltern ermordet. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Dieses Geständnis war eine Lüge, weil ich dachte, dass ich damit meine Freundin schützen könnte.
Dieses Narrativ lässt sich auch sehr gut verkaufen. Nach dem Motto, unbedarfter Musterknabe, Diplomatensohn, wird von einer durchtriebenen, hinterlistigen Partnerin da verführt und irgendwie reingelegt. Und dann nimmt er auch noch, weil er reingelegt worden ist, die Schuld auf sich und gibt das Versprechen ab, ich nehme die Morde auf meine Kappe.
Man will diese Geschichte glauben. Warum? Weil es ist eine Geschichte von einem Mensch, der ein Justizopfer war und freigekommen ist und wie ein Held zurück in sein Heimatland gekommen ist und jahrelang für seine Freiheit und Gerechtigkeit gekämpft hat, schließlich mit Erfolg. Und das ist eine Geschichte, die Leute lesen wollen. Das macht Auflage und das erntet Klicks. Die Geschichte von einem Doppelmörder, der tatsächlich schuldig ist und darüber ständig lügt, das ist Alltagsgeschichte. Also die Hälfte der Menschen, die wegen Mordes in Deutschland sitzen, meinen, ich bin unschuldig. Und sie sind es offensichtlich nicht.
Das ist eine herzerreißende Geschichte. Willst du ihn mal erzählen?
Ich heiße Andrew Hamill. Ich bin 53 Jahre alt und ich wohne in Düsseldorf seit 2003. Ich bin Jurist. Ich war ehemals Strafverteidiger im Bundesstaat Texas für Menschen, die auf dem Todestrakt sitzen. Und seit 2016 bin ich freiberuflich als Übersetzer und Journalist und Schriftsteller tätig. Ich habe mich intensiv mit diesem Fall befasst seit 2018. Anfangs bin ich auf einen Blog gestoßen, Jens Söhring Guilty as Charged. Und es wurde mir sofort klar, dass der Verfasser dieses Blogs ganz interessante Informationen zum Fall hat und dass er eine Quelle innerhalb von Scotland Yard hat. Also dann habe ich diese Verbindung zu dieser Quelle und das ist der Mensch Terry Wright, der ehemalige Kriminalbeamte von Scotland Yard. Und dann im Anfang 2020 wurde ich kontaktiert von einer Frau namens Annabelle H. Und sie ist in diesem Podcast das System Söhring zu hören.
Das System Söhring. Eine Podcast-Serie von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022.
Sie ist ein ehemaliger Anhänger von Jens Söhring, aber sie wurde mit der Zeit, besonders nach seiner Freilassung, ziemlich enttäuscht. Und sie hat meine Artikel in der FAZ gelesen, sie hat den Wright-Bericht gelesen und es wurde ihr klar, dass fast alles, was Jens Söhring über seinen Fall gesagt hat, auch ihr gegenüber, schlicht und einfach falsch war oder zumindest sehr verdreht. Und dann habe ich durch sie ein paar andere Quellen, zum Beispiel das gesamte Prozessprotokoll, bekommen. Und dann kamen weitere Menschen in Kontakt mit mir, weitere ehemalige Vertrauten von Jens Söring. Ich bin quasi jetzt Anlaufstelle für interessante Informationen über den Fall. Und dann habe ich mittlerweile ein ganz großes Archiv aufgebaut. Ungefähr 1 Terabyte von Informationen aller Arten.
Ja, das klingt eher wie so ein Fall von den ganzen Dokus, die ich mir immer anschaue. Das geht so ein bisschen in diese Crime-Dings rein. Probieren wir es trotzdem nüchtern, rational und chronologisch aufzuarbeiten.
Seit 2018 habe ich diesen Fall recherchiert und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Jens Söring schuldig ist und dass sein Verfahren in Virginia im Jahr 1990 fair war. Ich möchte auch hinzufügen, also ich habe überhaupt nichts gegen Sörings Freilassung. Ich bin gegen die Todesstrafe und gegen lebenslange Freiheitsstrafen ohne Aussicht auf Bewährung. Und ich finde es auch in Ordnung, dass er die Zustände in amerikanischen Gefängnissen anprangert. Aber er hat auch andere Menschen schwer diffamiert. Er hat andere Menschen verdächtigt für seine Doppelmörder. Und das finde ich inakzeptabel. Und ich finde auch, dass die deutschen Medien den Fall nicht skeptisch genug behandelt haben.
In seiner deutschen Heimat war es die Journalistin Karin Steinberger, die Jahre nach dem Prozess in der SZ den ersten langen Artikel über Söring veröffentlichte.
Naja, mich interessiert das Verhältnis von Steinberger zu Söring. Mein Name ist Siegfried Stang, war fast 43 Jahre lang bei der Polizei. Hab dann also festgestellt, dass sie Söring erstmals 2006, also kurz bevor sie 2007 losgelegt hat, mit ihrem ersten Artikel besucht hat. Und dass sie ihn und den Fall Söring also als Teil ihres Lebens betrachtet. Das können Sie der Taz entnehmen. Das ist ein Interview mit Markus Vetter gewesen, wo er sagt, Karin hat immer gesagt, er war Teil ihres Lebens und jetzt ist er auch Teil meines Lebens, Söring. Und da fehlt meines Erachtens so ein bisschen die journalistische Distanz und daraus folgend dann auch die notwendige Objektivität.
Mein Name ist Karin Steinberger. Ich bin eigentlich Redakteurin der Süddeutschen Zeitung und habe jetzt mit Markus Vetter zusammen den Film Das Versprechen gemacht. Und in diesem Film geht es um Jens Söring.
Für uns war das wirklich eben diese sehr persönliche Geschichte und die Verbindung zwischen von Karin und Jens.
Wenn Sie zum Beispiel Ihre Artikel mal in Gänze zusammengestellt lesen, dann sehen Sie das auch so ein bisschen. Zum Beispiel 2007, Vergessen hinter Gittern. Dann 17. Mai 2010, Lebendig begraben. Dann 23. Januar 2011, Wut. Es ist einfach Wut. Dann 22. Januar 2011, Gefangenschaft. Dann 2012, 17. Juli, Weinen geht nicht. Dann 3. Dezember 2016, neue DNA-Erkenntnisse im Fall Söring. Ist gar nicht wahr, aber hat sie so geschrieben. Da kann man sehen, dass eine gewisse Affinität in Richtung Söring da ist, um es mal vorsichtig zu benennen. Wenn Sie die Überschriften für sich nehmen, merken Sie, wie viel Emotionalität darin steckt. Und die Emotionalität ist natürlich nicht gegen Söring gerichtet, sondern richtete sich damals auf das Bestreben, ihn freizubekommen.
Den Kinofilm Das Versprechen von 2016. Karin Steinberger, wir haben es eben gehört, ist gerade auf dem Weg nach Virginia. Und ich freue mich, Markus Vetter in Düsseldorf begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
Also ich habe mich auch ganz wissentlich diesem Thema zugewendet. Also zum einen für die Karin Steinberger, weil sie immer davon gesprochen hat. Bei all unseren Drehs hat sie immer nur von Jens Söring gesprochen. Sie kannte den ganzen Unterstützerkreis in Deutschland und in Amerika.
Ich habe ein paar E-Mails mit Markus Vetter, Co-Regisseur des Films, ausgetauscht. Aber als es sich herausgestellt hatte, dass ich den Film sehr kritisch sah, war da nichts mehr. Meine erste Reaktion, also öffentlich, war dieser Artikel in der FAZ, das war 2019. Und es war eine Kritik an diesem Film, weil ich fand diesen Film extrem irreführend. Und als Jurist sieht man sofort, dass diese Einwände gegenüber Sörings Urteil sind alle nebensächlich.
Zunächst einmal war dieser Mann kein Experte für Fuß- oder Sockenabdrücke. Er war Experte für Reifenabdrücke. Und man hätte ihm niemals erlauben dürfen, eine Meinung abzugeben.
I put a spell on you. Also das ist der erste Song. Und der Film finde ich, also besonders in diesem Hinsicht, ein bisschen sexistisch. weil Elizabeth Hasten wird als diese schwarze Witwe, diese Spinne, die diesen armen Jens Söring manipuliert hat. Und sie trägt alle Schuld, sie hat ihre eigenen Eltern ermordet und hat ihn 30 Jahre sitzen lassen dafür.
Dann hatten wir natürlich aber auch das ganze Archivmaterial. Wir hatten eine femme fatale, also die Elisabeth. Das war mal echt das, was man so im Fernsehen eben sieht.
Sie manipulierte ihn, das zu tun, was sie wollte.
1986, da war so ein Gespräch, das anfing, mir die Augen zu öffnen. Und da habe ich also habe ich eine ganze Menge geweint.
Sie hat ihre Schuld nie widerrufen. Sie hat immer akzeptiert. Ich habe ihn dazu angestiftet. Sie hat eine Freiheitsstrafe von 45 Jahren klaglos akzeptiert.
Sörings Taktik ist, möglichst viele Behauptungen aufzustellen, um die Leute zu verunsichern, dass der Effekt erreicht wird, Moment, wo viel Rauch ist, muss auch Feuer sein, da muss ja irgendwas dran sein. Und dass er dann diese Verunsicherung nutzt, um die Betroffenen mit seiner Ersatzversion, ich sag mal das Versprechen, zu konfrontieren. Und das wird dann gerne genommen.
Und außer dem Geständnis gab es kein einziges, stichhaltiges, weiteres Beweismittel gegen mich.
Verurteilt.
Es hat keine Augenzeugen gegeben. Die Tatwaffe ist nicht gefunden worden.
Das sind für mich noch keine Ungereimtheiten, muss ich sagen.
Naja, also mit einer Tatwaffe ist es deutlich besser.
Mir war eine Feinheit in der Wiener Konvention zu diplomatischen Beziehungen nicht bewusst. Normalerweise haben die Familienangehörigen von Diplomaten Immunität. Aber wenn der Diplomat gerade bei einem Konsulat arbeitet, so wie mein Vater, haben die Angehörigen keine Immunität.
Das war ein Diplomatensohn und der hat geglaubt in seiner, wie ich finde, Überheblichkeit auch, dass er Immunität genießt. Nämlich als Sohn eines Diplomaten kann ihm nichts passieren.
Also könnte ich als Diplomat jemanden umbringen?
Das behauptet, nee, also so einfach geht's nicht, weil man kann ja die Immunität von auch von Diplomaten aufheben. Aber er sagt, er hat in einem Interview gesagt, dass er glaubte, dass er das hat, weil außer in den USA gelte das in vielen, vielen anderen Ländern.
Jens Söring hat immer gewusst und ausgenutzt, dass er ein Diplomatensohn ist. Er kommt aus den gebildeten gesellschaftlichen Ständen. Er ist wortgewandt, er liest sehr viel, er kann charmant wirken. Und er hat den Habitus von einem Mensch, upper middle class, würde man in den Vereinigten Staaten sagen. Also besonders Journalisten fühlen immer irgend so eine Verbindung mit ihm, weil sie können sich in seine Lage hineinversetzen.
Das ist das, was Sie sagen, ist interessant, vor allen Dingen die Art und Weise, wie Sie es sagen, ist interessant.
Ich bin ganz geballert, von, dass man eigentlich jemand erwartet, der komplett gebrochen ist. Und Sie stehen, sitzen da und lachen und sind fröhlich.
Universität für besonders begabte Studenten. Sie waren jemand, von dem man wusste, der hat eine Zukunft vor sich.
Es schwingt auch mit einer Prise Anti-Amerikanismus. Also Jens Söring, er ist ein Opfer der US-Justiz. Alle wissen, dass die amerikanische Strafjustiz brutal und unmenschlich ist. Selbst wenn man ihn nicht besonders sympathisch findet, er ist eine Galionsfigur für eine besondere anti-amerikanische Einstellung, die sehr verbreitet ist, besonders unter deutschen Journalisten.
Und ich habe neulich gelesen, dass Gefängnisse sogar die Möglichkeit haben, weil sie privatisiert sind, den jeweiligen Staat zu verklagen für den Fall, dass er nicht genügend Insassen da reinsteckt.
Und jetzt komme ich wieder und du kannst mir ja zu Recht vorwerfen, ich erhebe mich darüber und sage sozusagen, das deutsche System ist das Bessere. Ich finde tatsächlich, das deutsche System ist das Bessere.
Also es gibt diesen Film, Die Verurteilten aus den 90er Jahren. Viele haben den gesehen mit Tim Robbins und Morgan Freeman.
Ja.
Vieles in deinem Buch hat mich daran erinnert, genau, weil das sehr, sehr hart zeigt, wie dieser Gefängnisalltag tatsächlich aussieht. Die Gefahr, vergewaltigt zu werden, das schwierige Verhältnis zu den Wärtern, unter denen es ja auch den einen oder anderen Sadisten gibt.
Ja.
Diese Art Massentierhaltung, diesen Mangel an Freiraum.
Die Journalisten wurden ein ganz normaler Doppelmörder nie wie Jens Söring behandeln. Sagen wir mal, ein Mensch mit Migrationshintergrund, der zwei Menschen in Deutschland umgebracht hat und danach versuchte, ein Celebrity zu werden. würde Markus Lanz so ein Mensch einladen vor einem Millionenpublikum? Ein Mensch, der vielleicht einen Hauptschulabschluss hat und der von der deutschen Justiz verurteilt wurde? Natürlich nie im Leben.
Sie haben eben berichtet, wie Sie Urlaube verbracht haben dort am Genfer See. Sie sind Sohn eines Diplomaten, ich glaube in Thailand,
Thailand geboren.
Da sitzt er also, Herr Söhring, zusammen mit Markus Lanz und einem Kriminologen. Der Kriminologe sagt nichts zu dem, was Söhring sagt, sondern wird eigentlich nur befragt und gibt Auskunft dazu, wie es so ist, in Haft zu sein, vielleicht auch insbesondere in amerikanischen Gefängnissen. Und Söhring hat lang und breit Gelegenheit, sein Narrativ dort auszubreiten. Und wenn er mal ins Stocken kommt, hilft ihm Markus Lanz sogar noch aus.
Die Nacht der Tat. Wo waren Sie da?
Ich war nicht am Tatort. Ich habe nichts davon gewusst. Ich war in Washington, D.C. und ich war im Kino. Und ich erfuhr erst von der Tat später.
Von ihr? Sie können jetzt aus juristischen Gründen
es ist tatsächlich sich nicht so, dazu äußern. Dass sich die juristische Situation geändert hat. Mhm.
Das war im Grunde auch kein ausgewogener Journalismus, sondern es war eine Bühne, die man Herrn Söhring da geboten hat.
Dann habe ich eine Beschwerde eingelegt. Zusammen mit einem Rechtsanwalt. Das war eine sehr lange Beschwerde, weil er dürfte bei Markus Lanz alles erzählen, alle Menschen anschwärzen, ohne jegliche Gegenstimme, ohne jeglichen Widerspruch. Und das fand ich katastrophal. Also ZDF hat die Beschwerde ernst genommen. Und der Anstaltsleiter von ZDF hat mir einen Brief geschrieben und er hat den Auftritt verteidigt. Unter Stichpunkten wie Artikel 5 Grundgesetz und zweite Chance für Menschen. Aber komischerweise haben sie diese Sendung aus der Mediathek genommen. Es ist nirgendwo auffindbar.
Das einzige Mal, wo es etwas schwieriger wurde, war in der NDR-Talkshow mit Jörg Pilawa am 24.09.2021. Denn Pilawa hat ihn immer wieder unterbrochen und hat also gesagt,
schuldig oder unschuldig, darum kann es hier nicht gehen. Juristisch ist es so, dass sie auf Bewährung freigelassen worden sind. Und deshalb sprechen wir nicht um Schuld oder Unschuld, sondern um das neue Leben in ihrer Freiheit, weil darüber haben sie ein Buch geschrieben. Guten Abend, Jens Söhring. Aber rein juristisch ist es so, Sie sind auf Bewährung raus und deshalb müssen wir sagen,
ich bin
Doppelmörder, genau. Juristisch.
Und das ist eben das Problem, was ich habe. Das war sehr bitter für mich.
Das passte ihm nicht, dem Herrn Söhring. Und das hat er mir übrigens bei unserem Gespräch auch gesagt. Er habe sich über Pilawa geärgert. Das hat ihn aber nicht gehindert, in der Talkshow dann lächelnd immer noch in Nebensätzen oder dadurch, dass er Pilawa ins Wort gefallen ist, seine Thesen und seine Unschuldsbekundungen dort anzubringen.
Muss nur immer, weil wir juristisch auch sauber sein müssen. Also wir reden jetzt immer von Unschuld. Also Sie sind momentan auf Bewährung raus. Also auf Bewährung.
Nee, die Bewährung endete am Flughafen.
Genau.
Das stimmt überhaupt nicht. Der Bewährungsausschuss hat explizit gesagt, Jens Söhring steht unter einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Punkt. Es wird ihm nur erlaubt, diese Freiheitsstrafe in Deutschland zu verbüßen. Das ist Bewährung.
Na, also müssen wir nur sagen, also Sie wussten für sich, ob der Unschuld, aber juristisch ist immer noch
natürlich
der Schuldspruch da.
Ja,
das, das wird da juristisch ganz sauber.
Dann habe ich einen Anruf von einer Spiegel-Journalistin bekommen und wir führten ein freundliches Gespräch, ich glaube fast eine Stunde lang. Sie war sehr interessiert an meiner Meinung zum Fall. Und ich habe ihr vorgeschlagen, wenn man wirklich seine Glaubwürdigkeit auf den Prüfstand stellen will, muss man sehr präzise formulierte, faktenbasierte Fragen stellen. Und ich habe auf die Schwachstellen in seiner Geschichte hingewiesen. Ja, dann wurde das Interview geführt. Ich war nicht dabei. Und dann, ich glaube, das war am 28. Februar, kam das Interview heraus. Ich habe erst mal gedacht, okay, es gibt einige leicht kritische Fragen in diesem Interview und das ist ein gutes Signal. Und dann, als ich gelesen habe, dass er sagt, ich weiß nicht, wer es getan hatte, ich musste lachen, weil es wird langsam lächerlich, wie viele Mal er seine Geschichte verändert hat.
Da war ich plötzlich auf Flucht international und musste irgendwo Geld herbekommen. typisch Elizabeth, die wollte natürlich Drogendeals machen. Und in Thailand. Sowas Verrücktes.
Ursprünglich flohen wir nach Europa. Von Europa flohen wir dann weiter nach Thailand, weil ich dort geboren war. Und dort versuchten wir, Jobs zu finden. Als Englischlehrer unter anderem. Denn wir konnten beide gut Englisch. Und dafür gab es ein Bedürfnis in Thailand. Aber wir konnten keine Jobs finden in Thailand.
Entgegen ihren vorherigen Behauptung eben doch noch Drogen am Benutzen sei. Ja.
Und wann und wie haben Sie dann vom Tod Ihrer Eltern erfahren?
Das war vielleicht 2.30 Uhr morgens am nächsten Tag. Also,
so lange hatten Sie Elizabeth nicht gesehen?
Genau. Zu dem Zeitpunkt war ich wieder im Hotel und machte mir riesige Sorgen. Denn also aus meiner Sicht befürchtete ich, dass das also der typische, auf Englisch sagt man, Drug Deal Gone Bad. Mhm. Also ein Drogendeal, der irgendwie schiefgelaufen ist. Ja. Und das las man andauernd in der Zeitung, dass sowas passierte. Und das erwartete ich, sei möglicherweise mit Elizabeth passiert. Und dann kam sie natürlich rein und hatte eine ganz andere Geschichte mir zu erzählen.
Welche?
Dass sie ihre Eltern umgebracht hatte. Das hat sie.
Wie hat sie das gesagt?
Sie hat sich, in dem Hotel waren so zwei Betten nebeneinander. Sie ist an mir vorbei und hat sich auf das andere Bett gesetzt und hat sich so nach vorne gelehnt und hat die Oberarme so auf die Schenkel gesetzt. Daran kann ich noch sehr gut erinnern. Denn sie hatte sowas Braunes am Oberarm und gleich dahinter stand der Tisch. Da war unser Essen drauf. Das ist noch so ein Bild, was ich so im Kopf habe. Und sie hat also gesagt, dass sie hätte, ich übersetze das jetzt natürlich aus dem Englischen.
Ja, sagen Sie es ruhig auf Englisch, das ist kein Problem.
Sie hätte also ihre Eltern umgebracht und das hat sie immer wieder überholt.
Interview mit Jens Söhring im Spiegel vom 28. Februar 2020. Spiegel. Zurück zu Nancy und Derek Haysom. Haben Sie die beiden getötet? Söhring. Absolutely not. Nein, überhaupt nicht. Spiegel. Wer war es dann? Söhring. Das weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Die forensischen Beweismittel sagen, dass mindestens zwei andere Männer am Tatort waren.
Also er hat einen Großteil seiner Geschichte einfach fallen gelassen bei diesem Spiegel-Interview. Es ist mir durch Quellen bekannt geworden, dass die Journalistinnen durchaus sehr kritische Fragen gestellt haben, aber dass diese Fragen nicht in der Form gedrückt worden sind. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil natürlich war dieses Spiegel-Interview sehr prägend für die Berichterstattung und die Wahrnehmung in Deutschland. Und ich habe auch gesagt, ich würde gerne mal eine Gegendarstellung schreiben in der Spiegel. Der Spiegel hatte überhaupt kein Interesse daran. Die wollten das nicht. Sie waren sehr verdächtig auf mich, der Spiegel. Sie haben sogar einen Kollegen beauftragt, meine Hintergründe zu recherchieren. Also eine von diesen Journalisten hat versehentlich mir eine E-Mail geschickt, in der es steht, dass wir wissen nicht viel über diesen Hammel und was sind seine Motivationen. Und sie haben informelle Anstalten gemacht, um meine Hintergründe zu erleuchten. Also, und das fand ich auch ein bisschen unpassend, könnte man sagen.
Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
Das sind wir.
Für uns auch eine Premiere, dass wir was behandeln, was nicht in deinem Orbit stattgefunden hat.
Und wo ich nicht im Prozess war, wo ich keine Akte kenne, wo ich gar nichts kenne und was
sehen.
Ich nie machen wollte.
Wir werden sehen, ob man das merkt.
Und das ist das Problem. Die Journalisten wissen nicht genug Bescheid über diesen komplexen Fall.
Aber du hast dich ja trotzdem informiert. Gewissenhaft, wie du bist.
Na, was da passiert ist, weiß ich natürlich auch nicht so genau, weil ich ja, wie gesagt, nicht in dem Prozess war. Also das weiß ich nicht so ganz genau, weil es gibt eine lange Dokumentation über diesen Fall. Ich nehme es mal vorweg, ich habe ihn ja gesehen, als er hier nach Frankfurt zurückkam. Von daher habe ich schon einen persönlichen Berührungspunkt auch. Aber einer, der mit 18 Jahren in diesen Briefen, das sind ja so erotische Gewaltfantasien.
Gegenüber den Schwiegereltern?
Nee, nicht Schwiegereltern. Die er ihr geschrieben hat.
Also es gab keine Briefe, wo Gewaltfantasien gegen die Eltern
genau.
waren.
Ich weiß, das Netz ist voll mit diesen Briefen, aber ich gebe zu, ich habe die nicht gelesen. Ich kann sie mir deshalb nicht merken, weil ich auch wirklich nicht in diesem Prozess war. Ich musste mir das alles drauf schaffen. Oje. So kann man also das interpretieren, was er gesagt hat.
Es ist tatsächlich sehr, sehr vertrackt alles.
Ja, warte mal, Moment mal, meine Ungereimtheiten sind noch nicht zu Ende.
Jens, bist du Jäger, Hirte oder Kritiker?
Ich glaube, von der Veranlagung her wäre ich eigentlich Kritiker. Aber das Leben hat mich dazu gezwungen, Jäger zu werden.
Ich möchte Söring nicht schaden. Ich hoffe auch, dass er, da bin ich auch zuversichtlich, dass er resozialisiert wird. Und er zeigt ja auch beste Anzeichen dazu. Es geht mir einfach darum, dass die Wahrheit nicht untergeht. Dass die Wahrheit irgendwo auch von den führenden Medien vielleicht wahrgenommen wird.
Das beste Interview mit Jens Söring, das ich je gesehen habe, war auf einem YouTube-Kanal von Leroy Matata. Leroy will's wissen. Und er hat eigene Nachforschung getan und er hat die Ergebnisse eingeblendet, also quasi als laufende Korrektur, wo Söring sagte, etwas, das nicht stimmte oder nicht vollständig war. Also Leroy Matata war überhaupt nicht aggressiv. Er ließ Söring sprechen und seine Geschichte erzählen. Aber diese kritischen Einblendungen waren sehr entlarvend. Und die meisten YouTube-Kommentare waren, ich glaube diesem Menschen nicht.
Das Hauptbeweismittel sind die Geständnisse. Denn ich habe es ja nicht nur der Polizei einmal gesagt, ich habe der Polizei das ja mehrmals gesagt. Mhm. Und das ist natürlich ein riesig wichtiges und sehr glaubwürdiges Beweismittel. Wenn jemand sagt, er hat zwei Menschen umgebracht, dann ist das verständlich, dass die Geschworenen das geglaubt haben.
Ja, und dann 3 Jahre später zu kommen und zu sagen, übrigens, das habe ich mir alles ausgedacht und meine Freundin war es eigentlich so, ich wollte sie nur schützen. Das wirkt natürlich dann auch, als würdest du da nach 3 Jahren Gefängnis irgendwie jetzt versuchen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, ja, und hättest dir da wieder eine andere Geschichte zurechtgelegt.
Medias Res Spezial. Jens Söring, die mediale Karriere eines verurteilten Doppelmörders. Ein Feature von Matthias Dell. Interviews mit Andrew Hamel und Siegfried Stang. Redaktion Bettina Schmieding. Technik Philipp Adelmann. Sprecherin Birgit Paul. Deutschlandfunk 2022. Die Sendung finden Sie auch in der DLF Audiothek. Nachlesen können Sie die Inhalte auf deutschlandfunk.de/mediasres.
Das war ein ziemlich deprimierendes Bild von manchen deutschen Medienmachern. Und ich habe diese Medienmacher kritisiert in der Öffentlichkeit und ich glaube, diese Kritik war vollkommen gerechtfertigt. Also wenn Leute mich kritisieren, dann erwidere ich. Und ich stehe offen für Kritik und ich gestehe meine Fehler ein. Als Anwalt und als Journalist muss man das tun. Aber sie haben nie öffentlich Stellung genommen zu dieser harte, aber faire Kritik an ihrer Arbeit. Und das finde ich sehr deprimierend, sehr enttäuschend.